Und ich möchte euch aus dem Römerbrief vorlesen. Römer Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. Ich habe hier die Elberfelder Übersetzung. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der da abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, dass du der Lebendige nach deiner Verheißung jetzt da bist, dass du überall dort bist, wo Menschen sich versammelt haben, um dich zu hören. Und so bitten wir dich, Herr, öffne unsere Herzen und öffne unsere Ohren, damit wir hören, wie Jünger hören. Amen. Im Römerbrief, wenn man den so im Überblick vor Augen hat, hat vielleicht nicht jeder, aber die ersten 8 Kapitel, da entfaltet Paulus so seine Theologie, da kommt Er fängt ja gleich mit einem großen Paukenschlag an, indem er sagt, wir sind vor Gott alle verloren. Keiner ist gerecht, nicht einer. Und dann zu sagen, und Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit. Wir bekommen sie, ohne etwas dafür zu tun, ohne etwas dafür zu bezahlen, aus Glauben. Das entfaltet Paulus in den ersten 8 Kapiteln und in Kapitel 9 bis 11. Da bringt er uns so etwas den Kernpunkt auch der Heilsgeschichte nahe, indem er uns die Bedeutung des Volkes Israels vor Augen malt. Und jetzt in Kapitel 12 bis 15 wird es ganz praktisch. Das, was er sozusagen als Theologie in den ersten 8 Kapiteln entfaltet hat, wird jetzt konkret. Wenn man den Text liest, ist es, wie wenn die Kapitel 9 bis 11 eigentlich gar nicht kämen. Er setzt genau wieder an Kapitel 8 an. Jetzt wird es praktisch. Und den Titel, den ich gewählt habe, vielleicht haben manche gedacht, naja, worum wird es da wohl gehen? Da versteht man ja schon die Worte gar nicht. Metamorphose, aber vielleicht ist der eine oder andere an den Biologieunterricht in der Schule erinnert worden. Da ist uns vermutlich dieser Begriff mal begegnet, Metamorphose. Morphe ist eigentlich die Gestalt. Und Metamorphose kann man ganz einfach, es gibt auch ein deutsches Wort dafür, Umgestaltung, Umwandlung. Und dieses Wort Metamorphose kommt im Neuen Testament 4-mal vor. 4-mal haben das die Schreiber im Neuen Testament gebraucht. 2-mal kommt es in den Evangelien vor. Und zwar an der Stelle, an der Jesus mit drei seiner Jünger auf dem Berg ist, der Verklärung. Und da steht, und Jesus veränderte sich, wurde verändert. Da steht Metamorphose. Da, wo die Jünger erleben, wie Jesus plötzlich ganz anders ist, obwohl sie ihn kennen. Er wird umgestaltet, hat weiße Gewänder an, strahlt ganz anders, als sie ihn kennen. Und Paulus gebraucht das auch zweimal, diesen Begriff. Einmal hier und einmal im zweiten Korintherbrief, wo er anknüpft an das, was mit Jesus passiert, als er verherrlicht wird, als er umgestaltet wird. Da sagt er, das wartet auch auf uns. Wir werden umgestaltet. Also einfach, dass wir uns da nicht jetzt aufhängen müssen an diesem Begriff. Eigentlich geht es in unserem Text, das ist mir dann im Laufe der Vorbereitung aufgefallen, da gebraucht Paulus dreimal das Bild vom Leib, vom Körper. Das erste Mal gleich im ersten Vers. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen, euren Körper darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst sei. Bei Paulus ist das nicht immer so einfach gleich zu verstehen. Was meint er denn? Wovon redet er denn? Aber wenn wir den Hintergrund von Paulus hätten, als Jude, als jemand, für den es das Größte ist, dass in Jerusalem der Tempel steht und das Wissen darum, dort wird jeden Tag Opfer dargebracht. Opfer für unsere Schuld, damit wir Gott begegnen können. Das ist die Not der Juden, die den Messias noch nicht kennen, bis heute. Dass es den Tempel nicht mehr gibt, dass keine Opfer gebracht werden können. Weil solange sie den Messias nicht erkennen, haben sie nicht verstanden, das Opfer, das endgültige Opfer ist gebracht. Wir brauchen den Altar in Jerusalem nicht mehr. Auf Golgatha ist das Lamm geschlachtet worden, sein Blut vergossen für meine Schuld. Es braucht keine Opfer mehr, keine Lämmer mehr. Und das schwingt mit. Paulus sagt, ich ermahne euch, dass ihr eure Leiber, eure Körper darbringt als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Wenn man vom Opfer, wenn man diesen Gedanken einmal aufgenommen hat, dann erscheint es komisch, dass Paulus hier von einem lebendigen Opfer redet. Denn das Typische beim Opfer ist, es wird umgebracht. Die Lämmer, die Kälber, die dort geschlachtet werden, die zum Opfer gebracht werden, die werden umgebracht. Um klipp und klar festzuhalten, darauf habt ihr keinen Zugriff mehr, das ist weg. Wenn du ein Opfer bringst, Gott ein Opfer bringst, dann wird das geschlachtet. Es wird nie mehr auf deiner Weide stehen. Es wird dir keine Wolle mehr geben. Es gehört Gott ganz. Und jetzt sagt Paulus, ich habe euch jetzt all das erklärt, was Gott für euch getan hat. Ich habe euch all das gezeigt, wie das ist, dass er euch erlöst hat, dass er euch Gerechtigkeit schenkt. Und jetzt bringt euren Leib, bringt euch Gott als lebendiges Opfer. Damit sagt Paulus, es geht in eurer Nachfolge, in eurem Christsein nicht darüber, dass ihr lernt, fromme Gedanken zu denken. Dass ihr Bibeltexte rezitieren könnt. Es geht am Ende darum, natürlich müsst ihr zuerst hören. Und natürlich sollt ihr das verstehen. Aber das Ziel des Verstandenhabens ist, und jetzt gebt euch euren Körper als lebendiges Opfer. Gebt es Gott. Er hat alles für euch investiert. Gebt es ihm. So wie ihr die Lämmer, die Kälber dem Priester gebracht habt, damit sie ganz Gott gehören, gebt eure Körper ganz Gott. Und vielleicht ist es gar nicht umsonst, dass Paulus hier von uns, und er meint natürlich nicht nur unsere paar Millionen Zellen, die unseren Körper aufbauen, sondern er meint uns als Person ganz. Aber wie viel Gedanken machen wir uns um unseren Körper? Wie viel investieren wir? Nicht nur für Gesundheit, auch für das Aussehen. Dass die Haare, nun gut, um die muss ich mich jetzt nicht mehr so kümmern, aber dass die in der Farbe passen, dass sie in der Länge passen. Und Paulus sagt, das gehört mit dazu, das gehört Gott. Wenn du in der Nachfolge stehst, gib ihm das als Opfer, als lebendiges Opfer. Und dann sagt er, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Darin kommt zum Ausdruck, dass ihr die Theologie, dass ihr die Theorie, dass ihr das, was Gott getan hat, verstanden habt. Gebt euren Leib, gebt ihn Gott ganz, als lebendiges Opfer. Das heißt nicht, ihr müsst euch umbringen, wie die Lämmer umgebracht worden sind. Gebt es ihm als ein lebendiges Opfer. Ich finde es spannend und deshalb habe ich auch diesen Titel gewählt. Das ist etwas, das haben wir vermutlich, das ist ja gar kein neuer Gedanke. Und doch ist es etwas, was ich in der Nachfolge hinter Jesus her immer wieder neu hören muss. Weil wir so schnell in unseren eigenen Kreisläufen, in unseren eigenen Wegen unterwegs sind und meinen dann, die seien schon fromm. Und deshalb benutzt Paulus dieses drastische Bild. Gebt eure Leiber zu einem lebendigen Opfer. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Da taucht der Leib zum ersten Mal auf. Und jetzt kommt der zweite Vers. Und seid nicht gleichförmig. Da steht im Griechischen Synschema. Also funktioniert nicht einfach nach dem Schema dieser Welt. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Da steht, das ist das, die Übersetzung von Metamorphose, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Was bestimmt denn meine Gedanken? Ich meine jetzt nicht heute Morgen, wir sind jetzt hier im Gottesdienst. Da haben wir in aller Regel Gedanken, die passen. Aber wie ist denn das 6 Tage in der Woche? Was sind denn die Maßstäbe? Was ist denn das Schema, nach dem mein Leben abläuft? Was sind meine Ziele, meine Träume? Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern verwandelt euch. Und da würde ich euch gern ein paar Bilder zeigen. Ihr wisst, oder zumindest manche werden wissen, dass ich eigentlich ich bin begeisterter Naturwissenschaftler, ich bin Chemiker und ich würde euch gern so an die Schule, an den Unterricht erinnern. In dem Zusammenhang könnte Metamorphose mal gekommen sein, aber selbst wenn man den Begriff nicht kennt, das wissen wir, dass Frösche ihre Eier, die Weibchen ihre Eier als Froschleich ablegen, das ist dann so die glibbrige Masse, die wir dann in Tümpeln, in irgendwelchen Gewässern finden können. Und wenn man dann genau hinguckt, dann sieht man da so schwarze Punkte drin. Und irgendwann werden diese schwarzen Punkte ein bisschen länglich und bewegen sich und irgendwann mal schlüpfen dann aus diesen Eiern die Kaulquappen. Die haben Kiemen, leben im Wasser und dann gibt es diese Umwandlung. Und die Kröte, die hat keine Kiemen mehr. Und dann merken wir, da ändern sich Dinge massiv. Ich will euch das noch an ein paar anderen Beispielen kurz zeigen. Das ist ein anderes bekanntes Beispiel, Metamorphose. Schmetterlinge, die lieben wir, die kennen wir. Auch Schmetterlinge beginnen im Ei. Und aus dem Ei schlüpfen zunächst kleine Raupen. Die mögen nicht alle so sehr, vor allem die Gartenbesitzer, die ihren Salat gerne selber essen würden und nicht von den Raupen verspeisen lassen würden. Es hat mal einer gesagt, die Raupen, das sind optimierte Fressmaschinen. Und genau so erleben wir sie manchmal. Die leben auf einer Pflanze typischerweise. Übrigens, das wissen die Weibchen ganz genau. Es gibt Schmetterlinge, die legen ihre Eier nur auf der Futterpflanze ab, obwohl das erwachsene Weibchen mit dieser Pflanze gar nichts mehr zu tun hat. Irgendwo hat sie das gespeichert, wo ihre Larven das machen. Und dann wissen wir, das weiß man schon lange, da hat Aristoteles schon drüber geschrieben, aber wir beobachten das gar nicht mehr. Wir glauben, das wissen wir schon alles längst. Diese Raupen häuten sich einige Male, werden größer und irgendwann gehen sie in eine Umkleidekabine. Sie verpuppen sich. Und das ist etwas Faszinierendes. Es ist wirklich Umkleidekabine, da ist der Vorhang zu. Und unser Wissen davon, was da passiert, ist äußerst begrenzt. Können wir nicht zugucken. Und was rauskommt, ist ein Lebewesen, übrigens hat genau dieselbe DNA, dasselbe Erbgut. Hier kriecht es auf dem Boden rum und hier ein graziler Flieger. Und wir glauben immer, die Schmetterlinge, das ist eigentlich nur so der Anfang eben. Aber typischerweise leben die als Raupen viel länger wie als Schmetterlinge. Wenn man das etwas verkürzt sagt, die Form des Schmetterlings, der ist einfach vor allem dazu da, um die nächste Generation sicherzustellen. Es gibt Schmetterlinge, nicht alle, aber es gibt Schmetterlinge, die haben gar keine Fresswerkzeuge mehr. Die nehmen als Schmetterlinge gar keine Nahrung mehr auf. Die leben einige Tage, legen ihre Eier und gut ist. Aber in unserer Wahrnehmung der Schmetterlinge würden wir natürlich sagen, das sind unsere Freunde. Daran freuen wir uns, nicht immer. Aber diese Umwandlung, das ist das, wovon unser Text spricht. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, funktioniert nicht nach dem Schema, nach dem alle funktionieren, sondern wandelt euch um. Vollzieht diese Metamorphose. Ich will euch das noch ein bisschen genauer zeigen. Vor einigen Jahren kam ein amerikanischer Kollege auf die Idee, wir könnten mal in diese
Umkleidekabine, in diese Puppe reinschauen. Und zwar hat er folgenden Gedanken gehabt: Wir legen Menschen, wenn wir sehen wollen, wie sieht es denn da innen aus, dann können wir jemand röntgen, aber da sehen wir vor allem die Knochen, die Weichteile, die Muskeln, die Sehnen, das sehen wir darin nicht. Aber, das haben Sie inzwischen, vielleicht lag der eine oder andere auch schon, in der Röhre, im MRT. Und der kam auf die Idee, wir könnten ja diese Röhre auch mal in klein machen und diese Umkleidekabine in so eine kleine Röhre legen und mal reinschauen. Und das hat er gemacht. Und hier haben wir einen Blick, also das ist einfach der Querschnitt durch diese Puppe und hier ein Längsschnitt aus diesem MRT. Und das ist einen Tag nach der Verpuppung. Also das ist sozusagen noch die Raupe, die sich eben in die Umkleidekabine zurückgezogen hat. Und was wir da sehen, ist, der größte Teil von dem Gewebe ist Verdauungstrakt. Also das, was wir, das hätten wir auch vermutet, ja, das ist eine wichtige Tätigkeit von dieser Raupe, fressen. Und dann in diesem Fall beim Monarchfalter, wenn man dann am 10. Tag schaut, das ist sozusagen unmittelbar vor dem, dass diese Puppe aufbricht und der Schmetterling rauskommt. Da sieht man, ein großer Teil vom Gewebe, der da drin ist, ist Muskeln. Das braucht der Schmetterling zum Fliegen. Und Fortpflanzungsorgane. Das heißt, komplett umgewandelt. Und was da drin wirklich passiert, wir wissen es gar nicht. Einige Kollegen haben sogar schon vermutet, da löst sich alles auf da drin. Die Raupe wird komplett einfach nur noch ein Brei. Aber das zeigt uns, wir wissen es noch nicht so ganz genau. Das überspringen wir. Wir kennen diese Metamorphose von ganz vielen Insekten vor allem. Das ist eine Florfliege, die gehört zu den Netzflüglern, das kann man hier an diesen Flügeln so sehen. Und die leben vorher aus dem Ei, so sehen die Eier aus, wie so ein kleiner Blumenstrauß an Stielen. Und daraus schlüpfen diese Larven, das sieht man noch nicht, dass das eine Florfliege werden soll. Der lebt als Räuber. Der wird in Gewächshäusern, ich nehme an, dass es das in der Schweiz auch gibt, in Gewächshäusern, man kann diese Florfliegenlarven kaufen und Biobauern nutzen die in Gewächshäusern, um Blattläuse zu eliminieren. Weil diese Larven sind Jäger, die jagen die Blattläuse, beißen die an, saugen sie aus. Die Florfliege ist kein Jäger mehr. Nascht ein bisschen Nektar, ist zum Vegetarier geworden. Metamorphose, Veränderung. Und ich habe diese Woche etwas gelernt, dass, als ich das Thema angegeben habe, wusste ich noch nicht. Ich habe diese Woche eine neue Arbeit kennengelernt. Da hat ein amerikanischer Professor, der beschäftigt sich sein ganzes Leben lang mit dem Lebenszyklus der Fruchtfliege. Das ist dieser kleine Hubschrauber, diese kleine 2 mm große Fliege, die zu Hause bei Ihnen in der Wohnstube ums Obstteller kreist. Da werden Eier gelegt und dann gibt es auch diese Larven, dann gibt es die Puppe und aus dieser Puppe schlüpft dann, sehen wir gar nicht. Wir ärgern uns nur in der Küche, wenn es dann manchmal ein bisschen mehr von diesen Fruchtfliegen gibt, als wir denken, dass nötig wäre. Ist auch nicht so groß, dass man das alles so wunderbar sehen würde. Aber das ist der Lebenszyklus. Und jetzt hat James Truman in den vergangenen Wochen eine Arbeit publiziert, also er ist schon länger pensioniert, vermutlich, das ist so wahrscheinlich so der Abschluss seiner Tätigkeit. Er hat mit seinen Mitarbeitern eine Methode sich überlegt, wie kann ich ins Gehirn dieser Larve schauen und gucken, was hier drin passiert im Vergleich zum Fliegenhirn. dass es nicht so ganz trivial ist, können Sie sich vorstellen, wenn Sie das nächste Mal so eine Fruchtfliege mal genauer anschauen. Aber da hat er Methoden entwickelt und ich gehe jetzt gar nicht ins Detail. Er hat die Möglichkeit gefunden, einzelne Nervenzellen farblich erkennbar zu machen. Und das sind jetzt Aufnahmen aus der Larve. Und da hat er zwei Nervenzellen mit ihren Verästelungen. Und so sehen die beiden Nervenzellen dann im Gehirn der Fliege aus. Und was sie jetzt rausgefunden haben, ist, die Nervenzellen von der Larve, die gehen nicht kaputt. Die bleiben als Nervenzellen da, aber die werden komplett neu verdrahtet. Die sind in einem komplett neuen Zusammenhang im Fliegengehirn. Und da ist mir etwas deutlich geworden. Das schwingt hier mit. Ich weiß nicht, wie viel Paulus von der Metamorphose von der Fruchtfliege gewusst hat. Also vermutlich, ich gehe davon aus, dass er diese Zusammenhänge nicht wusste. Aber er wusste, dass bei dieser Umwandlung, dass das ein fundamentaler Prozess ist. Und mir ist das in der Vorbereitung deutlich geworden. Da gibt es in dem, was Gott in uns angelegt hat, Dinge, für die wir dankbar sein können, die funktionieren. Aber sie funktionieren in einem Larvenstadium. Und das ist ja ein unglaubliches Vorrecht, das wir Christen haben. Es kommt noch was. Der Schmetterling kommt noch. Ich denke, das ist gut, wenn uns das klar ist, wenn wir als Raupe manchmal denken, boah, jeden Tag bloß Salat. Also so toll ist es auch nicht. Aber die Bibel, Christen, Nachfolger Jesu dürfen wissen, es kommt noch der Schmetterling, da ist das eigentliche Ziel. Diese Umwandlung kommt noch. Und Metamorphose macht uns deutlich, das heißt nicht, was in der Kirchengeschichte immer wieder passiert ist, alles was jetzt hier in dieser Welt ist, ist bäh. Nein, das ist Schöpfung Gottes. Das gehört dazu. Diese Larve macht ihren Sinn, auch wenn der Gartenfreund sich manchmal drüber ärgert, über die Raupe. Das macht einen Sinn. Und in der Metamorphose wird selbst das Gehirn neu verdrahtet. Seid nicht gleichförmig, lebt nicht nach dem Schema dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Werdet verwandelt durch Erneuerung eures Sinnes. Ich möchte noch kurz auf den Rest von unserem Text eingehen. Aber diese zwei Gedanken sind mir wichtig. Der erste Vers, in dem Paulus den Christen in Rom sagt, passt auf, dass er nicht bei der Theorie stehen bleibt. Gebt euch euren Körper, euren Leib als lebendiges Opfer. Das soll euer vernünftiger Gottesdienst sein. Das soll zum Ausdruck bringen, ihr habt es verstanden, nicht nur im Kopf. Verstanden haben wir es nach Paulus dann, wenn es in unserem Leben Widerhall findet, wenn unser Leben davon geprägt ist. Und dann dieser zweite Punkt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern vollzieht, durchlauft eine Metamorphose. Dann im restlichen Text noch zwei Gedanken von Paulus. Das eine ist, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Paulus schreibt den Christen in Rom, die er persönlich gar nicht kennt, ein großes Problem in der Gemeinde ist, dass auch Nachfolger Jesu kein angemessenes Bild von sich selber haben, sondern sich selber größer machen. Ich sage es mal in Klammer, manche machen sich auch kleiner, als es angemessen ist. Und Paulus sagt, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das blockiert euch als Gemeinde. Das blockiert euch in eurer gemeinsamen Nachfolge Jesus hinterher. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, aber manchmal, da beobachte ich andere und denke, boah, das würde ich auch gern können. Und dann reitet es mich manchmal, dass ich denke, das will ich probieren, das will ich trainieren, das übe ich. Und es wird Krampf. Und es wird Krampf. Paulus sagt ihnen, ihr sollt nicht höher von euch denken, als sich zu denken gebührt, sondern jeder soll darauf bedacht sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Mein Denken, mein Streben soll nicht so sehr sein, boah, das, was der kann, würde ich auch gern tun können. So wie die aussieht, würde ich auch gern aussehen. So fit wie der ist, wäre ich auch gern. Und Paulus sagt, das ist die falsche Richtung. Dein Denken, dein Verstehen wollen soll darauf gerichtet sein. Was hat Gott mir gegeben? Welche Gedanken hat Gott mit meinem Leben? Und dann kommt zum dritten Mal in diesem kurzen Textabschnitt das Bild vom Körper, vom Leib. Paulus hat das auch noch im Korintherbrief entfaltet. Aber hier sagt er, denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus. Dieses Bild als theologische Message ist uns bekannt, kennen wir, ja. Und merken wir, jetzt kommt es Paulus drauf an, lebt das, setzt das um, macht das. Nicht nur die Idee im Kopf haben, als Christen gehören wir eigentlich zusammen. Paulus sagt, jetzt lass dein ganzes Denken in dem, was du tun sollst, darauf gerichtet sein, was hat Gott dir gegeben? Was zeigt er dir? Was legt er dir vor die Füße? Versuch das ins Blickfeld zu kriegen und dann tu's. Und dann tu's so, wie es Gott dir zeigt. Denn was nützt es, wenn wir alle wissen, theoretisch, wir sind ein Leib. Und jeder sagt, boah, ich wäre gern ein toller Radfahrer. Und dann der ganze Leib bloß Rad fährt, funktioniert nicht, zumindest nicht lange. Wenn die Kalorien verbraucht, ist es fertig. Wenn niemand da ist, der für die Verdauung zuständig ist, der für die Nahrungsaufnahme zuständig ist, dann ist das umsonst. Egal wie dick die Oberschenkel sind, egal wie gut die Kondition ist, völlig egal, funktioniert nicht. Und merkt ihr, wir sind so gut da drin, das im Kopf zu wissen und dann unsere Gemeinde zu analysieren und ganz genau zu wissen, der tut nicht, was er eigentlich soll. Und die macht es auch nicht. denen sollte man das mal sagen. Und Paulus sagt, guck ein jeder. Ich soll mal für mich schauen. Was bin ich im Leib Christi? Was ist meine Funktion? Und ich soll nicht meine Zeit und nicht meine Energie damit vergeuden, den anderen zu beneiden. Für den anderen zu denken und zu wissen, der könnte es viel besser machen. Paulus sagt, guck mal, wo du Glied bist, was für ein Glied du bist und mach's. Und dann wird der Leib an der Stelle, wo du Glied bist, funktionieren. Und vielleicht wird das dann auch anderen zum Anstoß. Vielleicht können wir dann Vorbild werden. Vielleicht können wir den Impuls, den Anstoß geben. Lasst uns miteinander, lasst uns jeder für sich verstehen, wirklich verstehen, was Leib Christi ist und dass ich Glied daran bin. Und dass das Ergehen und die Leistungsfähigkeit, das Richtigsein, das Funktionieren des Leibes abhängt von jedem einzelnen Glied, dass es seine Funktion ausübt, in Verbindung, in Koordination mit den anderen. Ich hoffe, ihr merkt, es ist wieder nichts Neues, was ich euch hier sage. Das wisst ihr alles schon längst. Aber vielleicht geht es euch so ähnlich wie mir, dass ich dann manchmal erschrecke, woran hängt es eigentlich, wenn du das weißt? Warum tust du es nicht? Und seht ihr, deshalb brauchen wir uns gegenseitig. Deshalb brauchen wir unsere Gottesdienste. Deshalb müssen wir aufs Wort Gottes hören, dass er uns wieder sagen kann, Programm, das ansteht, heißt Metamorphose. Verwandelt euch, auch euer Denken. Und tut's. Tut's. Und seid Leib Christi, damit wir uns gegenseitig dienen. Und damit das wieder passiert, was Lukas erzählt in den ersten Tagen der Gemeinde, als alles noch so ganz frisch war. In Jerusalem, die Leute haben gemerkt, dieses kleine Krüpplein, das da so ganz unscheinbar, statistisch sind die gar nicht aufgefallen im Tempel. Ja? Aber die Leute in Jerusalem haben gemerkt, bei denen läuft was anders. Bei denen, die da diesem Nazarener hinterhergehen. Wir als Nachfolger gehen diesem Nazarener hinterher. Als ein Leib, an dem wir Glieder sind. Und ich will meinen Beitrag wieder neu ins Blickfeld bekommen und tun, damit dieser Leib funktionieren kann, damit Gott mit seinem Leib wirken kann, heute, in unseren Tagen. Dazu brauchen wir Gottes Geist, seinen Segen. Ich möchte beten. Danke, lieber Herr, für dein Wort. Danke für die Gedanken von Paulus, die wir schon oft gelesen, auch schon überlesen haben und die wir immer noch nicht so wirklich verstehen. Aber du hast uns heute wieder so einige Aspekte aufgedeckt. Danke für dein Wort. Danke für dein Reden. Danke für dein Reden hinein in mein Leben. Und gib, dass es nicht im Kopf stecken bleibt. Gib, dass ich Wege finde, meinen Leib als lebendiges Opfer dir zu bringen, weil du alles für mich getan hast. Und schenk uns, dass wir diese Metamorphose, dieses Bild von der Umwandlung, dass uns das immer wieder neu aufgeht, dass uns das begleitet und dass wir dieses Ziel, deine Herrlichkeit, vor Augen behalten. Und Herr, in diesen Tagen lass uns unsere Aufgabe, die du uns zugedacht hast als Glied an deinem Leib, erkennen und tun. Du weißt, dass wir oft unsere eigenen Prioritäten haben, gerne andere Aufgaben tun würden. Lass uns die Aufgaben entdecken, zu denen du uns begabt hast und die du von uns willst. Und lass sie uns tun, Herr. Segne du uns dazu. Amen. Thank you.